5,70 Euro bitte. Bei Ihnen wären es 5,90 Euro. Nee, nicht das. Aber wir haben nämlich draußen auch ein Revier. Wenn das jetzt voll läuft, dann lösen wir hier Reviere auf. Also dann kann bei irgendjemandem bestellen.
Ganz kurz, Zeit,
also
mal, auf welchen Eingang sind denn die Liebe von der Main?
Hä? Das weiß ich nicht, ob die jetzt von hinten reinkommt oder von hier vorne. Danke.
Also jetzt habe ich 7 bitte.
5,90. 3,50.
Wenn alle Schritte reißen, wer ist denn gleich? Könnt ihr dann noch mit den Zickern?
Ja.
Ja, oder dann ist es okay.
Ein
Generalsekretär
muss frei sprechen können.
Nee, er muss keine Frage auf Inhalte vermitteln. Ich finde, alle momentan sind ganz inhaltsleer von sämtlichen. Und ich finde auch, kein Generalsekretär ist kontrovers. Also man kann sich auch nicht an irgendeinem stoßen.
Also ich jetzt als Frau von so Mann wie Popala kann man sich nicht leisten als Kunde verzeihen.
Ja.
Ich bin noch nicht der müsste mal die Neurotherapie oder ist ganz schlimm.
Also jemand, der Aussagekraft hat, Charisma und
er dürfte auch anerkennen. Generalsekretär muss auch mal das sagen, was der Vorsitzende oder die Vorsitzende nicht sagen darf.
Und okay, also auch sozusagen das ausdrücken, was der Vorsitzende oder die Vorsitzende nicht sagen darf.
Also der darf auch mal ein bisschen undiplomatisch sein, weil zum Beispiel Merkel als Vorsitzende und Kanzlerin sich ein bisschen zurücknehmen.
Okay. Der meinetwegen auch etwas freier und meinetwegen mal so eher so nach den Gedanken, während die anderen alle eher diplomatisch sein. Gut.
Aber dann steht er auf.
Nein, jetzt geht's nicht. Ist aber früh, ne? Zehner.
Sehr, 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 s von dieser Stelle aus werden ja am Willkommen Höhepfütter aus der ganzen Welt auf besonders herzliche Art und Weise begrüßen. Ich begrüße genauso herzlich unsere Ministerin für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, Frau Dr. Ursula von der Leyen.
Unserer Politik zugrunde legen. Wollen wir die
besondere Bedeutung von Ehe und Familien schützen? Wollen wir Eltern unterstützen oder wollen wir sie bevormunden? Stehen Kinder und Familie im Mittelpunkt unserer Gesellschaft oder werden sie als Last empfunden? Als Mitglied des Haushaltsausschusses hatte ich die Gelegenheit, weil ich gerade Ihren Haushalt zuständig war, die letzten 4 Jahre mit unserer Ministerin von der Leyen engstens zusammenzuarbeiten. Und ich habe erlebt, wie hartnäckig sie sich für Familien, für Frauen, für Kinder und für Seniorinnen und Senioren eingesetzt hat. Und seit wir Frau von der Leyen als Ministerin haben, ist Familie auch kein Gedöns mehr oder ist als solches abgetan in der Politik, sondern steht im Mittelpunkt unserer Politik. Und da hat sie es auch geschafft, das Elterngeld einzuführen, diesen massiven Ausbau der Kinderbetreuung und der Dreijährigen voranzubringen, die Erhöhung des Kindergelds, die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, gerade für die Senioren und Senioren, meine Damen und Herren. Und einschließlich die Eltern, die Kinder, die Frauen, die Senioren und die Senioren, die brauchen weiterhin eine so starke Ministerin in unserem Land. Frau Ministerin, ich bin daher gespannt auf Ihre Rede. Vorher wird Herr Köbel noch zu uns sprechen mit Frau Ostmeier. Mit Frau Ostmeier haben wir hier einen Typ jetzt für die Landtagswahl, mal sagen, so ein Typ wie von der Leyen. Das ist wirklich. Landtagswahl zu kandidieren, das ist nicht selbstverständlich. Und die Art und Weise, wie sie auf die Menschen zugehen, die im Wahlkreis, diese offene Art, die kommt an, sie werden, davon bin ich überzeugt, die von der Leyen der Landesminister.
Die Sicherung einer wirtschaftlichen Existenzgrundlage für Familien, die Chance zur Einkommenserzielung durch Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen muss Grundlage jeder Familienpolitik sein. Hierzu gehören auch der Aufbau bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche, ebenso wie die Unterstützung selbstbestimmter Lebensorganisationen im Alter. Frau Dr. von der Leyen hat nicht nur der CDU, sondern sie alle haben eine Politikerin, ja Ministerin gefunden, die sich für Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche einsetzt. Dieses Ministerium hat ein kompetentes und vertrautes Gesicht bekommen, Frau von der Leyen, und viele Errungenschaften tragen auf ihre Handschrift. Zeit, Geld, unterstützende Netzwerke und Wahrung der eigenen Entfaltungsmöglichkeiten sind die Kernpunkte ihrer Familienpolitik. Frau Dr. von der Leyen, wir freuen uns sehr auf Ihre Worte und sind alle mit großem Interesse hier hingekommen, um zu hören, was Sie uns aus Ihrer Arbeit zu berichten haben. Und ich wünsche Ihnen für die kommende Wahl viel, viel Erfolg. Vielen Dank.
Dass diese grundsätzlichen Werte hier entstehen.
heute noch genauso Gültigkeit haben. Aber anders als früher, als sie für eine geschlossene Volkswirtschaft entscheidend waren, müssen wir heute darum ringen und uns auseinandersetzen, wie diese Werte in eine globalisierte Welt, in eine weltumspannende Volkswirtschaft umgesetzt werden können. Und da ist es schon interessant auch zu sehen, dass ich in den letzten Jahren eigentlich genau das Gleiche immer empfunden habe beim Thema Familienpolitik. Dass es auch nicht darum ging zu sagen, wir brauchen eine Familienpolitik, die das macht, was früher alles immer gut und richtig war, nämlich so wie es früher war. Dass wir auch nicht eine Familienpolitik brauchen oder eine Gesellschaft uns wünschen, die sagt, alles soll anders werden, sondern dass wir uns darüber auseinandersetzen, wie die Werte, an denen uns liegen, also der Wert Verantwortung zu übernehmen, wenn Menschen ein Kind ins Leben setzen und es ein Leben lang begleiten, dann übernehmen sie ein Leben lang Verantwortung für ihn. Oder wenn erwachsene Menschen für ihre alten Eltern sorgen, dann sind sie bereit, Verantwortung für ihre Eltern zu übernehmen. Oder wenn Menschen sich ehrenamtlich engagieren, dann sind sie bereit, Zeit zu schenken und Kompetenzen zu schenken. Alles Werte, die immer schon von elementarer Möglichkeit und Wertigkeit für unsere Gesellschaft waren, aber wo wir uns heute fragen, wie können wir das in einer modernen Welt, in einer globalisierten Welt eigentlich gemeinsam leben? Was bedeutet Zusammenhalt der Generationen? Was sind wir eigentlich unseren alten Eltern schuldig? Was bedeutet heute zum Beispiel Erziehung? Was ist uns da wichtig? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Freiheiten? Und meine Damen und Herren, weil wir diese Fragen so ernst nehmen, weil diese Fragen nicht altmodisch sind oder nicht verstaubt sind, sondern weil sie heute genauso Gültigkeit haben. Aber wir uns immer wieder fragen müssen, was braucht es, um es heute auch leben zu können, in einer globalisierten Welt, die schnell ist, die genauso ist, wie wir sie heute tagtäglich auch erleben, haben wir in der Bundesregierung als Union konsequent weichen neu gestellt. Uns war wichtig, Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Also nicht zu sagen, was alles nicht geht mit Kindern, sondern das, was wir mit den Kindern
in der Hand.
Ja, wir können das alles so miteinander
diskutieren. Die Propaganda, ne, für die Zensur, ja.
Genau, was bedeutet Erziehung? Erziehung bedeutet zum Beispiel, weil ein Vater und war eigentlich die faszinierende Diskussion. Ausgelöst zu sagen, hört mal, wenn nicht alle mehr Kinder bekommen, wenn junge Menschen ganz viele Alternativen haben, wenn vor allem junge Männer und junge Frauen genauso gut ausgebildet sind, dann haben sie Wünsche, dann haben sie Träume, dann haben sie verschiedene Möglichkeiten. Diejenigen, die sich Zeit nehmen für ein Kind, die sollen nicht als allererstes erleben, dass wenn sie ein Kind bekommen, als wenn sie Verantwortung übernehmen, als erstes das Einkommen einbringen. Die Familie wächst, das Einkommen nicht. Deshalb haben wir das Elterngeld eingeführt. Ich fand aber das wirklich verändernde Moment im Elterngeld, was ich übrigens vorher so nicht gesehen habe, meine Damen und Herren, war das Thema der Vatermonate im Elterngeld. Nämlich, dass wir gesagt haben, 14 Monate Elterngeld gibt es, 2 Monate sind reserviert für die Mutter, 2 Monate sind reserviert für den Vater, 10 Monate könnt ihr aufteilen, wie ihr wollt untereinander. Die 2 Monate für die Mutter oder die 2 Monate für den Vater kann man nehmen oder kann man nicht lassen. Aber sie sind nicht übertragbar von einem auf die anderen. Über 3 Monate, die reserviert sind für die Mutter, hat niemand diskutiert. Das Geschrei, das als es hieß, die 2 sogenannten Vatermonate eingeführt. Wohlgemerkt, meine Damen und Herren, das freiwillige Angebot des Staates, zu sagen, wenn ein junger Mann Vater wird und er nimmt sich Zeit für sein eigenes Kind, nicht 500 Kilo, sein eigenes Kind, dann kriegt er, weil er freiwillig diese Zeit nimmt, 2/3 seines Einkommens, das ausfällt, ersetzt. Die Reaktionen, die ich damals erlebt habe, haben mir eigentlich die Augen geöffnet, was es heißt, wenn wir Werte in dieser Gesellschaft ernst nehmen, dann müssen wir sie auch in der Moderne leben können. Das heißt, für junge Menschen gleichermaßen auch den Anspruch, Verantwortung übernehmen zu können, möglich zu machen. Denn als wir das vorgeschlagen haben, meine Damen und Herren, da stand in meiner eigenen Zeitung zum Beispiel Pflichtdienst an der Wiege für Männer. Stand als nächstes dann Zwang zur Windel. Ich erinnere mich sehr wohl, dass der bayerische Löwe mir zugehörte, dass wir Männer brauchen keine Wickelmodder mehr haben. Meine Damen und Herren, ich habe in den ersten Augen gedacht, was müssen eigentlich die jungen Frauen denken, wenn sie lesen? Zwang zur Windel, Pflichtdienst an der Wiege, Wickelvolontariat. Und deshalb ist eine der größten Errungenschaften mit Einführung des Elterngeldes und der Vatermonate gewesen, dass wir in diesem Land ganz deutlich gesagt haben, ja, ein Kind hat von Anfang an Recht auf seine Mutter. Aber ein Kind hat von Anfang an auch Recht auf seinen Vater. Und er sollte sich Zeit nehmen können für dieses Kind, wenn er es möchte. Das ist moderne Form der Verantwortung, wie wir sie uns vorstellen, meine Damen und Herren. Ja. Ich weiß noch, dass mein dänischer Kollege mir anfangs, Beginnen der Legislaturperiode sagt, die Deutschen, ihr seid sonderbar. Wenn bei euch jemand Vater wird, kann man es in euren Arbeitsstatistiken ablesen, dann arbeitet er länger als vorher. Wenn bei uns jemand Vater wird und der ist nach 18 Uhr noch im Büro, dann fragen wir uns, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Und genau dieses Umdenken hat Gott. Ich hatte am Anfang, bevor das Elterngeld eingeführt wurde, 3,5% der jungen Väter, die Elternzeit genommen haben, das waren dann immer die Betriebe, die weiter, die konnten ihre Karriere knicken. Nach dem ersten Quartal hat sich die Zahl verdoppelt. Nach dem zweiten Quartal hat sie sich verdreifacht. Inzwischen, meine Damen und Herren, ist die Zahl von 3,5% auf 18% gestiegen, Tendenz weiter steigen. Und raten Sie mal, in welchem Bundesland müssen die meisten jungen Väter Elternzeit nehmen? In Bayern. Die bayerischen Männer ist Verlass, meine Damen und Herren. Ich erzähle das, weil, und das ist das Spannende daran, weil wir in der Politik Pflichten an der Wiege, Zwang zur Windel, Wickelvolontariat, wir haben Schlachten von gestern noch geführt. Wir haben über die Köpfe der jungen Menschen hinweg diskutiert und haben gedacht, das, was früher sozusagen einfach auch üblich war, weil Zeiten anders waren, weil natürlich zu Recht auch die Lebensumstände so war, dass ein junger Mann verantwortlich war für das Einkommen seiner Familie aus Gedeih und Verderb und er keine andere Wahl hatte. Dass dieses auch, wenn man das Thema der Verantwortung nimmt, weiterhin bis in alle Ewigkeit gilt. Hier ist auch ein Umdenken entstanden, dass, und das macht es spannend mit werten Kollegen und wo Verantwortung weiterhin gelegt wird, aber die wird anders definiert, dass man sagt, Einkommen verdienen geht uns beide an. Das Kind erziehen oder die Kinder erziehen geht uns beide an. Und deshalb hoffe ich, dass es in Zukunft nicht so ist, dass die Weicheier sind, die ihre Karriere knicken können, die Eltern da nehmen. Ich habe aber gar keine Befürchtung, dass wenn ich mal sehe, wohin das Elterngeld für die Väter fließt, das geht in die hochinnovativen Gegenden, dort wo die innovativen Industrien sind. Da sind die Trendsetter, die sich sagen, ich traue mich, ich nehme Zeit für mein Kind, die natürlich auch eine Gesellschaft durch Beispiele verändern. Und ich hoffe, dass, wenn jemand demnächst fragt, ob er Elternzeit nehmen kann, Vatermonate nehmen kann und dann der Personalchef sagt, das kommt aber in ihre Personalakte, dass der junge Mann schlagfertig genug ist zu antworten, darum soll ich sie gerade bitten. Das ist nämlich das Entscheidende, meine Damen und Herren. Es gab noch ein weiteres Wort, was eigentlich sagt über die Geschichte dieses Landes. Das ist im Zusammenhang mit dem Elterngeld immer wieder gemacht. Akademikerinnenwurfprämie. Das aber einiges noch über die Geschichte. Also ein Ausdruck der Verächtlichkeit über Frauen mit höherer Bildung, die aus vielfältigen Gründen keine Kinder haben. Akademikerinnen und Prämien. Ich glaube, da lohnt es sich auch.
Ich schicke Ihnen die ganze Rede zu.
Zurückzublicken, ja? Okay. Was ist eigentlich in unserem Land geschehen? Wo sind
das ist die Frage, die ich stellen wollte.
Warum ist die Kinderlosigkeit? Ist das Gott gegeben? Ist das Moderne? Ist das der Verfall der Werte, wie es mir oft gesagt wird? Nein, meine Damen und Herren. Die jungen Menschen heute wünschen sich Kinder wie zu allen Zeiten. Das ist übrigens das Punkt, mit dem wir Hunger können. Aber wenn Sie sich vorstellen, wie soll es denn gehen mit Kindern, und zwar heute, in der Welt, wo sie ist, dann ist lange Zeit ein Berg von Wenns und Abers vor ihnen gewesen, die abgewogen werden sollen. Und das hat vor allem etwas zu tun, wenn man das Wort Akademikerin und Berufsträger nochmal nehmen, mit eigentlich dem Besten, was diesem Land passieren konnte, nämlich, dass dieses Land es geschafft hat, dass Bildung alle erreicht, nämlich die Mädchen genauso wie die Jungen. Als ich geboren wurde vor 50 Jahren, da hat die Politik Sorgen gemacht, wie das ist mit Bildung, vor allen Dingen für das katholische Mädchen vom Lande. Da liegen einige, die diese Begriffe noch kennen. Das katholische Mädchen vom Lande hat keine Probleme mehr, an Bildung herangekommen. Weder weil sie katholisch ist, noch weil sie vom Lande ist und schon gar nicht, weil sie ein Mädchen ist. Die sind eigentlich diejenigen, die verblüffend profitieren vom Bildungsausdruck, verblüffend viel mitgenommen haben von dem, was Bildung ist. Wenn Sie sich in den Schulen umschauen, dann müssen Sie alle inzwischen, dass die Mädchen vorne sind. Wenn Sie bei den Abschlussklassen sich umschauen, dann sehen Sie, dass je höher der Abschluss ist, desto mehr Mädchen sind da. Wenn Sie sich umschauen in den Studiengängen, die sind genauso gefüllt mit jungen Frauen wie mit jungen Männern. Das ist nicht mehr die Frage. Wir müssen uns heute eigentlich mehr die Frage stellen, was ist los mit den Jungen mit Migrationshintergrund aus der Großstadt? Hat der genügend Zugang? Mit anderen Worten, das ist Bildung, wie wir sie gewollt haben, aber Bildung bringt natürlich Wahlmöglichkeiten an. Und wenn jemand eine gute Ausbildung hat, ganz egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ein Mann oder eine Frau, dann wollen sie natürlich auch das Umsetzen im Leben. Und der Bruch, der kommt, ist an der Frage, wo unser Land in den Raum steht und wer kümmert sich. Wer kümmert sich um die Kinder? Wer kümmert sich um die Alten? Und solange wir diese Frage nicht so beantworten, dass es eine Antwort ist, die sowohl jungen Frauen als auch jungen Männern die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten zu entfalten, aber auch sich zu kümmern um die Kinder, um die Alten, wird in diesem Land die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als die Möglichkeit, beide Verantwortungen zu übernehmen, nicht lebbar sein. Darum geht es eigentlich. Es sind genau diese Fragen, die gestellt werden, wenn man die sich überlegt, wer kümmert sich. Das ist ganz konservative Werte, die nicht nur in der Vergangenheit gelebt haben, sondern die vor allen Dingen für die Zukunft in einer Welt, die so unsicher ist wie unsere, entscheidend ist, wer kümmert sich, wer nimmt sich die Zeit. Was bedeutet Erziehung? Was bedeutet Begleitung von Kindern? Was bedeutet Begleitung von Eltern und anderen Kindern? Das heißt Verantwortung langfristig. Das heißt übrigens auch für das, was man gerade tut, gerade steht. Das ist eines der Prinzipien von Erziehung. Dass man zum Beispiel nicht sagen kann, du sollst nicht lügen und dann nimm das Telefon und der nächste Satz ist immer ans Telefon und sagt, Mama ist nicht zu Hause. Oder das typische, du sollst kein Alkohol trinken, wenn du 16 bist, aber Papa, das gibt es nicht jeden Abend, weil die Kinder, die Bindung soll davon auch schädigt. Also genau das für das gerade stimmt, was man auch verlangt von den Kindern, Vorbild sein, vor allem durchführen. Meine Damen und Herren, Ich frage mich manchmal, meine Damen und Herren. Ich frage mich manchmal, meine Damen und Herren, ob wir eine solche schwere Finanz- und Wirtschaftskrise haben. Denn diese Grundprinzipien führen durch Vorbild von anderen nicht mehr verlangen, als sich nicht bereit sind, selber aufzunehmen. Verantwortung übernehmen nicht nur für den Moment, sondern für das nächste Jahr, für die nächsten 5 Jahre, für die nächsten 10 Jahre. Nicht den eigenen Gewinn maximieren, sondern sagen, mir geht es gut, wenn es der Gemeinschaft gut geht. Ich frage mich oft, ob wir eine solche Wirtschafts- und Finanzkrise gehabt hätten, wenn diese Werte mehr Bestand gehabt hätten. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir brauchen wieder einen Wertekonsens in dieser Gesellschaft. Das Thema Erziehung reicht eine Frau zu sein, dann kommt das schon mit der unternehmerischen Ethik zum Beispiel, den Managementfähigkeiten. Nein, ich habe auch immer es abgelehnt, der These nachzuhängen, Frauen sind per se weicher und verständnisvoller, Männer sind per se härter und durchsetzungsfähiger. Ich habe mich auch im Medizinstudium immer sehr geärgert, dass die Psychologie und Psychiatrie bestimmte Eigenschaften als männlich und als weiblich bezeichnen. Zum Beispiel die Eigenschaft der Hysterie wird als weiblich bezeichnet. Ich kann Ihnen sagen, ich habe hysterische Frauen kennengelernt, ja, aber gerade in der Politik habe ich auch hysterische Männer kennengelernt. Da kann ich mich gut sagen. Von der Bereitschaft, Beziehungen aufzunehmen und langfristig zu beziehen. Wenn Sie die Frage so umstellen, dann ist sich die Wissenschaft einig. Dann lasse ich das Sucht nicht im Unternehmen gelernt, das Sucht nicht im Betrieb gelernt. Es wird genau an zwei Orten gelernt, nämlich im Familienverbund und es wird übrigens interessanterweise im Ehrenamt gelernt. Und wenn man sich mal überlegt, was da passiert, das ist, dass Menschen tagtäglich eigentlich das lernen, was die Führungsqualitäten eigentlich als Führungsqualitäten definieren. Nämlich kommunizieren, sich durchsetzen, auch mal nachgehen, immer dafür sorgen, dass alle mitkommen, organisieren. Den ganzen Tag zum Beispiel, wenn man ein Kind erzieht, organisieren heißt, morgens wissen, dass der Tag niemals so läuft, wie man ihn abends gerne gehabt hätte, sondern es ist das völlige Chaos hinterher, was man erlebt hat. Also, ein Organisationsschema, nicht werden die 5 Dinge auf einmal macht, ohne gleich Kakao zu schreien, das nennt man Multitasking. Sagt der Botschaft oft, wenn ihr eure Menschen mit Führungsqualitäten wollt, dann braucht ihr nicht den Manager in die Schweiz zu schicken, teure Seminare für Führungsqualitäten. Guckt euch zu Hause um bei den Leuten, die Verantwortung in der Familie übernehmen und da findet ihr die Menschen mit Führungsqualitäten, meine Damen und Herren, in unserem Land voraus.
Nur mit dir gesprochen.
Es auch so richtig umzuschalten und zu sagen, wenn junge Menschen beides machen wollen, dann lass uns mal darüber diskutieren, wie es geht. Mir hat zum Beispiel der schwedische Botschafter gesagt, weil der Mann sich gut erwähnt, hochverfreut über all die deutschen Ärzte, die im schwedischen Krankenhäusern arbeiten wollen. Die jungen Menschen leben. Das ist auch übrigens modern. Wenn sie hier nicht ihre Kinder haben können, die sie haben wollen und den Beruf damit vereinbaren wollen. Dann leben sie. Mit anderen Worten, die Frage ist nicht, ob sie arbeiten werden, sie werden arbeiten. Die Frage ist, wo sie sein werden und wo sie Familie gründen werden. Wenn wir uns umschauen, schon heute sagt jedes dritte Unternehmen, dass es Probleme hat, Fachstellen mit Fachpersonal zu besetzen. Mit anderen Worten, wir erleben bereits, dass obwohl wir eine Wirtschaftskrise haben mit steigender Zahl von Arbeitslosen in bestimmten Branchen, wir gleichzeitig sehen, dass der demografische Wandel sich so auswirkt, nämlich dass die Menschen, die vor 10, 20, 30 Jahren nicht geboren worden sind, natürlich auch nicht fachkräftig sind, dass wir heute schon erleben, dass in bestimmten typischen Branchen, Gesundheitswesen, Pflegewirtschaft, Bildungswesen, eklatant Menschen fehlen, dass wir händeringend Fachkräfte suchen. Und deshalb muss die Diskussion gerade in der Familienpolitik, aber auch natürlich mit Auswirkungen auf die Wirtschaft darum gehen, wie kann man hier Bedingungen schaffen, dass Menschen Rückenwind haben, Verantwortung hier zu übernehmen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entfalten und hier zu bleiben in diesem Land, hier zu bleiben. Deshalb hat die Diskussion natürlich nach dem Elterngeld gegeben und das Thema Aufbau der Kinderbetreuung. Ich werde nie vergessen, dass ich dachte mit Einführung des Elterngeldes Januar 2007, ach, hast du richtig was geschafft. Kannst du aber nicht durchatmen, ohne Schulter schmunzeln, weil da war etwas fast kaum. Ich hatte damals meine schwedische Kollegin gesagt, so, pass auf, 6 Monate gebe ich dir, dann hast du eine Debatte über Kinderbetreuung am Hals und wirst dich wundern. Da habe ich gesagt, ich nicht. Denn bei uns in Deutschland ist das alles anders. Bei uns in Deutschland, da kümmern sich um Kindergärten, die Länder und die Kommunen und um Krippen ebenfalls, die Länder und die Kommunen, und damit habe ich nichts zu tun. Wir haben uns beide gehört, meine Damen und Herren. Ich hatte nicht 6 Monate, sondern ich hatte 4 Monate. Und dann war die Debatte aber richtig lang. Und ich werde nie vergessen, es war wieder in Bayern, dass ich 4 Wochen nach Einführung des Elterngeldes eine Verhandlung in Bayern hatte, wo ich schon dachte, ich würde wüst beschimpft werden, wegen des Thema Vatermonat und Elterngeld und was auch immer, Paradigmenwechsel und dergleichen. Und da stand ein Gemeinderat, ein Landrat nach dem nächsten auf, eine junge Frau nach der nächsten stand auf. Eigentlich fragten sie alle das Gleiche mit einem tiefen Unterton der Empörung, nämlich nach dem Motto, und was machen wir am Ende des Elterngeldes, Frau Ministerin? Und was machen wir, wenn wir für unsere anderthalbjährigen oder zweijährigen einen Krippenplatz suchen? Und da erkannt man, spätestens zu den Zeiten, meine Damen und Herren, wusste ich, du kannst jetzt nicht sagen, das ist nicht meine Zuständigkeit, das sind Länder oder Kommunen, sondern berechtigt sagen Menschen, Politik, tu was, ganz egal wie es regelt, aber regelt. Und dann, meine Damen und Herren, hat die Diskussion begonnen zum Aufbau der Kinderbetreuung. Und zwar auch hier wieder, und das ist das Entscheidende, hier wieder angeführt von der Union. Ich weiß sehr wohl, dass wir während 7 Jahren nur grüne Diskussionen um Aufbau der Kinderbetreuung für unter 3-Jährige hatten. Aber was hat Rot-Grün gemacht? Rot-Grün hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das ist das TAC-Gesetz. Das hat gesagt, okay, Kommunen, baut Krippenplätze für die Kinder aus. Und dann kamen da berechtigte Fragen, wie ist das mit der Finanzierung? Dann war die Antwort, die Finanzierung, da nehmt ihr das, was ihr in Hartz IV einspart. Das könnt ihr dann für den Ausbau der Kinderbetreuung einsetzen. Und meine Damen und Herren, das sind Luftbuchungen, das wissen Sie ganz genau. Mit so etwas kann man nicht wirklich ein Land voranbringen. Wir haben uns dann als Union hingesetzt. Wir haben uns gestritten, natürlich um die Kettenzieher. Das ist doch wichtig, um das Thema voranzubringen. Wir haben uns darüber diskutiert, was wir brauchen und wer es sein. Aber ich will Ihnen was sagen, das zeigt auch, dass es einer dynamischen Partei bedarf, die zum Schluss dann auch Nägel mit Köpfen macht. Wir haben angefangen zu diskutieren im Februar 2007, ob wir und wie wir 750.000 Krippenplätze und Tagesmutterplätze schaffen können. Was das kostet? Es kostet 12 Milliarden. Wie wird es aussehen? Wir teilen es fair durch 3 Partner. 4 Milliarden der Bund, 4 Milliarden das Land, 4 Milliarden die Kommune. Und wir haben im Oktober 2008 das Gesetz auf den Weg gebracht. Und ich zeige, meine Damen und Herren, Februar 2007 bis Oktober 2008, das ist kürzer als die Elefantentragzeit. Und das zeigt, meine Damen und Herren, dass mit der Union die Dinge auch zügig vorangehen.
Wollten Sie ein, sozusagen das Ding nochmal in die Druckerform haben?
Ich habe den kurz nicht verstanden.
Wollten Sie das Ding...
Ob ich das in gedruckter Form haben möchte? Ja, gerne, aber...
Damit ich wieder bei Ihnen, wie war es denn früher?
gut natürlich.
Früher waren Vater und Mutter unverzichtbar. Ja. Aber sie sind nicht alleine mit ein, zwei Kindern. Sie haben Großeltern gehabt, sie haben Vettern und Cousinen gehabt, sie haben Onkel und Tanten gehabt, die Kinder hatten viele Geschwister, 5, 6, 7, 8 Geschwister. Sie hatten die Kinder ebenfalls Vettern und Cousinen um sich gehabt. Und das sagt uns eigentlich nur zwei Dinge. Nämlich erstens, Kinder brauchen andere Kinder, um heranzuwachsen. Natürlich sind die Eltern unverzichtbar, aber sie brauchen auch andere Kinder. Und es zeigt auch, dass Vater und Mutter sehr wohl die Unterstützung von anderen Erwachsenen gebrauchen können, nach dem schönen alten afrikanischen Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu kriegen. Und wenn man das mal in die heutige Zeit überträgt, also diese beiden Werte auch des Miteinander, Kinder ins Leben begleiten, und wir uns überlegen, wie das heute ist, Großeltern 500 Kilometer entfernt, Vettern und Cousinen am Ort Fehlanzeige, Onkel und Tanten selten vorhanden, 7, 8, 9 Geschwister sind extreme Ausnahmen. Und wenn man dann übersetzt, was es eigentlich für die Eltern bedeutet, heute mit Kindern in sich ins Leben zu gehen und für Kinder andere Kinder treffen, dann sind das plötzlich die Orte, die wir von hier aus der Generationenhaus oder Spielgruppe oder Kita nennen können. Wir können den unterschiedlichen Namen geben. Aber es sind die öffentlichen Räume, die wir schaffen, die auch deutlich machen, dass eine Gesellschaft mit Rückenwind diesen jungen Menschen gibt. Es gibt einen zweiten Grund, warum der Aufbau der Kinder so
vernünftig
ist. Jedes dritte Kind heute, das jüngere ist seit 6 Jahren, hat eine Migrationshintergrund. Jedes dritte. Weiß, das ist vielen im Saal fremd, diese Zahlen. Die haben sie noch nie gehört. Ich bin jetzt 50, hab ich Ihnen gesagt. In 30 Jahren, wenn ich 80 bin, werden wir dreimal so viel 80-Jährige in das Land haben wie heute. Wir wissen, dass wenig Kinder da sind. Jedes dritte von ihnen hat eine Migrationshintergrund. Wie soll es gehen, in 30 Jahren, mit diesen Kindern Mitte 30, das Blühte ihres Lebens?
Was soll das? Warum? Da habt ihr doch jetzt nichts mit zu tun.
Dass es uns gelingt, ihnen von Anfang an die Türen zu öffnen,
dass es uns gelingt, ihnen von Anfang an auch die Möglichkeit zu geben, Freundschaften zu suchen, Sprache zu lernen, was es heißt, motiviert zu sein, diese Welt zu erforschen mit anderen zu sein. Und deshalb, meine Damen und Herren, genau, deshalb, meine Damen und Herren, gilt das gute alte Prinzip von Robert Kennedy. Es gibt nur eins, was teurer ist als Bildung. Und das ist keine Bildung. Deshalb, meine Damen und Herren, jeder Cent in Bildung dieser Kinder richtig. Warum so viele hier so aufgebracht sind. Sie müssen ertragen, dass ich zunächst einmal über das Thema von Verwahrlosung und Behandlungskindern sprechen. Also, wenn Sie das nicht macht, gehen Sie so lange raus oder schmeißen Sie Ihre Fachbeutel sonst vorhin, aber über das Thema sprechen. Nämlich, dass ich der festen Überzeugung bin, wir brauchen einen Staat, der ermöglicht, der den Menschen die Freiheit gibt, selber zu tun. Aber an einer Stelle, meine Damen und Herren, an einer Stelle brauchen wir einen starken Staat. Und das ist, wenn es um den Schutz von Menschen geht. Vor allem, wenn es um den Schutz von Kindern geht. Da brauchen wir einen starken Staat.
Genau, weg mit diesen Terrorkriminellen!
Wir sind hier in der Nähe von Hamburg. Sie erinnern das traurige und schaurige Schicksal von Jessica? Sie kennen den Namen, es ist eigentlich hinter den Namen verbergen sich Schicksale, die die gemeinsame Geschichte oft erzählen. Sie erinnern sich an den Namen von Kevin aus Bremen, von Lea Sophie aus Schwerin, die mit 5 Jahren verhungert, 7,5 Kilo hoch, angeblich zu dem Zeitpunkt im Kindergarten war, zumindest nach 18 Jahren des Jugendamtes. Jetzt die kleine Sarah in Bayern, die mit 3 Jahren verhungert ist. Ich bin heute im Willensstift, im Kinderkrankenhaus Willensstift gewesen, wo wir miteinander nochmal durchgesprochen haben, was sind eigentlich die Fehler der Zusammenarbeit gewesen. Diese Analyse haben die Ministerpräsidenten in Auftrag gegeben und wir haben vor allem 3 Dinge identifiziert, die wichtig sind. Wenn ich sage, es braucht einen starken Staat. Und in erster Linie sagen, die überwiegende Mehrzahl der Jugendämter macht gute Arbeit. Aber es ist nicht Standard, dass in jedem Jugendamt ein Mehr-Augen-Prinzip herrscht. Das heißt, dass nicht einsame Entscheidungen eines einzelnen Beschäftigten darin, der Fürsorge für Kinder hat oder Familien hat, die auffällig sind. Es ist vor allen Dingen nicht überall Standard, dass das Prinzip gilt, immer das Kind anschauen, nicht nur nach Aktenlage entscheiden. Wenn diese Kinder angeschaut worden wären, also wenn man nicht nur die Aktennotiz gehabt hätte, Mutter sagt, Kind geht gut, Großeltern sagen, Kind geht gut, ist bei den Verwandten, dann hätte gegebenenfalls das Schicksal abgewandt werden können. Wenn man weiß, dass 1/3 der Kinder, die getötet werden, im ersten Lebensjahr sind, dann ahnt man, diese Kinder sind nirgendwo, die sind nicht im Kindergarten, die sind nicht in der Spielgruppe, die spielen noch nicht mit den Nachbarskindern, die sieht keiner. Das heißt, wenn es Auffälligkeiten gibt, muss man, wenn der Verdacht besteht, Hausbesuche machen, die Kinder anlegen. Zweitens, die Ärzteschaft hat darum gebeten, stellt klar, wann wir die Schweigepflicht brechen dürfen, wenn es um den Kinderschutz geht. Und der dritte Punkt ist, wenn ein Kind mit seiner Familie umzieht, dass die Information bei hochbelasteten Familien von einem Landkreis zum nächsten ist. Das hat implementiert, weil das ganz konkrete Themen. Hier brauchen wir einen starken Staat. Die Ministerpräsidenten, alle 60 und die Bundeskanzlerin haben uns den Auftrag, dieses Kinderschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Haben wir getan. Es ist im Kabinett gemeinsam von allen Ministerinnen und Ministern verabschiedet worden. Es ist im Bundesrat begrüßt worden. Und dann, meine Damen und Herren, das ist der Punkt, wo ich mich ärgere, wo es eben dann einer Regierung braucht, die auch standfest ist und die unabhängig von Wahlzeiten die Entscheidung fällt, die nötig sind. Dann, meine Damen und Herren, In der dritten Lesung, kurz bevor das Parlament sozusagen den Schlussstrich unter diese Gesetze gezogen hat, sodass es in Kraft treten kann, sind die Wahltaktiker auf der linken Seite aufgetreten und haben gesagt, wir wollen nicht mehr, dass diese Familienministerin noch einen Schlusspunkt macht. Das Kinderschutzgesetz ist auf den letzten Metern gescheitert, meine Damen und Herren. Und ich sage an dieser Stelle ganz deutlich, das ist das Erste, was wir wieder einbringen werden in einer neuen Legislatur, in einer hoffentlich neuen, starken, stabilen Mehrheit. Denn der Kinderschutz für diese Kinder kann nicht warten, meine Damen und Herren. Das ist etwas, worauf die Kinder sich verlassen müssen können. Das will ich nicht erfahren. Thema, warum hier so viel Aufruhr ist und bei der Frage auch vor der Kinderbetreuung schon und bei den Partnermonaten, die sich fachvorstellen, die ich weiß auch nicht, was das eine oder andere tun hat, aber offensichtlich ist das notwendig. Es geht um die Frage Kinderpornografie im Internet. Ich weiß, dass diejenigen, die hier sitzen und sich ärgern, es nicht gerne hören, wenn es immer wieder der Verdammt auch da gewachsen ist. Ich glaube, es ist notwendig, darüber zu sprechen. Kinderpornografie. Die wenigsten, Gott sei Dank, in diesem Land haben eine Vorstellung, was das ist. Wenn wir von Kinderpornografie im Internet sprechen, du magst mal eben aufziehen, ein bisschen.
Ja, stimmt.
Wenn wir von diesem Thema sprechen, dann sprechen wir von der Vergewaltigung von Kindern vor laufender Kamera. Das ist das, was Kinderpornografie. Wir sprechen nicht vom Kopieren nach der Kinder, also wieder nicht an. Von der Fernbeweisung von Kindern. Und ich sage Ihnen nochmal, die Mehrzahl der Kinder ist jünger als 10 Jahre. Ein Drittel dieser Kinder sind jünger als 3 Jahre. Ganz schneller und deutlicher. Ne? Die Bilder sind massenhaft im Internet oder Deutschland aus Afrika. Es ist verboten, das muss ich auch gleich sagen. Aber der Zugang ist ungehindert. Es gibt seit vielen, vielen Jahren international eine intensive Arbeit und Bestrebungen, diesem Grauen auf allen Ebenen beizukommen. Natürlich ist das Allerwichtigste, die Täter weltweit zu stellen. Sie können sich vorstellen, wie schwierig diese Arbeit, Polizeiarbeit ist. Nämlich anhand dieser Bilder zu versuchen, zu identifizieren, wo findet das statt, in welchem Land, in welchem Ort, in welchem Haus, um die Kinder zu retten und vor allem um die Täter zu stellen. Sag auch deutlich, das ist, wie zum Beispiel der Internetverband Bitkom selber sagt, der am besten mit organisierte kriminelle Markt im Internet. Da muss man wissen, dass diese Bilder, weil sie nachgefragt werden, hier zum Beispiel, wir sind ein hochindustrialisiertes Land, wir haben Zeit und wir haben Geld, weil sie nachgefragt werden, natürlich auch die Produktion dieser Bilder, so schrecklich diese doch nicht anhört, stattfindet. UNICEF sagt, am Tag werden rund 200 dieser Bilder ins Netz gestellt, eine Zahl von UNICEF. Hinter jedem Bild ist das absolute Täter weltweit verfolgen. Sie lesen auch ab und zu immer wieder, wenn Täter Dinge gesprengt werden, wenn Täter gefasst werden. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man sagt, da wo diese Bilder ins Netz gestellt werden auf dem Server, löscht sie an der Quelle. Ja, das ist richtig. Aber man muss dazu wissen, dass in einem Drittel der Länder dieser Welt Kinderpornografie nicht geächtet wird, also nicht ein Straftatbestand gesetzt ist.
Welche Kinder?
Pornografie grundsätzlich verboten ist.
Wollen Sie sich erstmal ausreden lassen, damit wir mal zuhören können und später fragen? Dankeschön.
Also, es ist, Nämlich der, der glaube ich auch plausibel ist, zu sagen, nicht hier von Deutschland aus ungehindert den Zugang zu diesen Bildern im Internet haben. Wir echten Kinderpornografie in diesem Land, dann machen wir auch deutlich, dass wir den Zugang zu diesen Bildern sperren. Zweiter Punkt. Nicht, das ist keine deutsche Debatte. Vor uns haben längst Länder wie Dänemark, wie Norwegen, wie England, wie Italien, wie Kanada, wie Neuseeland, wie die Schweiz längst die Sperren eingeführt. Das sind nicht Länder, von denen ich der Meinung bin, dass sie die Meinungsfreiheit blockieren. Konsequent setzen Sie sich dafür ein, dass das Recht im Internet genauso durchgesetzt wird, wie das Recht hier im Alltag als selbstverständlich durchgesetzt wird. Niemals würden wir das hier im Alltag tolerieren. So, und dann kam der erste Vorwurf, ich weiß, den haben Sie längst aufgegeben, aber das war der härteste Vorwurf, das technische, das haben die Länder genannt, die dieses machen. Ich finde, wenn diese Länder technisch in der Lage sind, das zu tun, als wenn zum Beispiel die Telekom England in der Lage ist, das zu tun, dann sollen ja auch die Telekom Deutschland auch in der Lage sein, das zu tun. Technisch ist eine der billigsten Ausreden, die in diesem Zusammenhang zu tun haben. Dann kam aber die zweite. Das würde die Informationsfreiheit und Massenkommunikation verfassungsrechtlich in Frage stellen. Lassen Sie nochmal deutlich. Es gibt kein unbegrenztes Recht, seine Freiheit nach Information auszuüben, solange Straftatbestände dahinter stehen. Solange es das Recht, seine freie Meinung zu sagen, kann nicht gleichgesetzt werden mit dem Recht in Anführungsstrichen, das man sich nehmen möchte, die Bilder von vergewaltigten Kindern frei zugänglich zu haben. Es ist ja absurd, den Eindruck zu erwecken, unsere Verfassung würde das Verbreiten von Vergewaltigungsbildern von Kindern schützen, meine Damen und Herren. Das ist Zensur, die freie Möglichkeit, seine Meinung zu äußern, anzuwenden bei der Frage, ist es Zensur, wenn das Bild eines Kindes, das vergewaltigt wird, nicht mehr frei zugänglich ist. Ich glaube, das sollte jeder im Saal sich dann auch selber entscheiden, meine Damen und Herren. Sehr weit entgegengekommen, was ich völlig in Ordnung finde, dazu eine Diskussion gab. Also, dass das Bundeskriminalamt, das tagtäglich diese Seiten im Internet sucht und als Liste zusammenstellt, dass sie gesperrt werden, sich im Austausch mit den anderen europäischen Ländern über Europol, die ich eben genannt habe, auch das findet nicht im Verborgenen statt, dass es durch ein Kontrollgremium kontrolliert wird und dass wir übrigens entgegen der Vorstellung der SPD dafür gesorgt haben, dass nicht die Daten gespeichert werden von denjenigen, die auf einem Stoppschild, das die Sperre zeigt, landen. Weil das finde ich auch klar. Ja. Es können heute durch Zufall, und das ist ja auch die Eisenschneide gewesen für diejenigen, die die Leute anlocken wollen, Menschen auf diese Bilder stoßen. Aber das Stoppschild sagt dann deutlich, auf dem Stoppschild steht übrigens auch, warum das Stoppschild da ist. Nämlich, dass der Browser war, versucht, kinderpornografische Seiten aufzumachen. Und es gibt uns auch einen Link da, dass Sie sagen, wenn Sie nicht einverstanden sind oder wenn Sie Zweifel haben oder sich beschweren wollen, sofort auch die Verbindung haben. Das Entscheidende ist, das sagen mir immer diejenigen, die nachher mit den Auswirkungen der zu tun haben. Diese Kleine, was wollten zum Beispiel der Recherche, sowohl mit den Opfern als auch mit den Tätern jahrelang dann arbeiten. Die sagen, das Internet breitet in Deutschland im Augenblick einen roten Teppich aus, um Menschen, die eine Affinität dazu haben, anzulocken, süchtig zu machen, ihre Hemmschwelle zu senken. Wenn sie anklicken können, sind sie der Mann, nur macht ja jeder. Ist ja ein Kavaliersdelikt. Kann ich ja machen, scheint ja irgendwie nicht begrenzt zu sein. Und dadurch im Laufe der Jahre die massenhafte, das massenhafte Einbrennen der Bilder in der Beschäftigung dieser Bilder eines Tages auch dazu führen, das können Sie den Akten der Wissenschaftler oder den Veröffentlichungen der Wissenschaftler entnehmen, eines Tages dazu führen, dass man dieses nicht mehr nur virtuell erleben will, sondern auch real erleben will. Meine Damen und Herren, wir haben die Pflicht, auch präventiv tätig zu sein. Es ist genauso auch so zu sagen, das wäre Zensur, das würde nicht bringen, weil man die Seite umgehen kann, wie wenn man sagen würde, ihr macht auch keine Drogenprävention in der Schule, solange ihr nicht die Mondfelder in Afghanistan abgeschafft habt. Das eine kann man nicht gegen das andere vorspielen, meine Damen.
Ja, welche Länder? Oder gehen Sie doch ans Mikrofon.
Ja. Nee, das ist aufwendig.
Nein, wir machen das jetzt so.
Nee, ja, ist das so aufwendig.
Ich bin Technik-Experte, wo ich mich für diese, weil ich in dem Bereich arbeite. Allerdings habe ich meine politische Stellung gefunden, indem ich in den ganzen Diskussionen festgestellt habe, dass es in eine ganz falsche Richtung geht. Und,
warum?
Ja. Ich sage, es ist völlig okay. Ich sage, warum? Das finde ich so grenzwertig, dass die Fragen gar nicht dagegen. wie können, wenn Ihre Expertise, wenn Sie Ihre Expertise einsetzen würden, um zu sagen, wie können wir hier in Deutschland diese Seiten der Kinderpornografie sperren, dass sie nicht mehr zugänglich sind, dann würde ich sagen, gut ab. Aber Ihre einzige Intention oder häufige Intention ist zu sagen, haltet euch raus aus dem Netz, ihr habt dann nichts zu suchen. Das ist verständlich aus Ihrer Sinnhaltung heraus. Nur ich muss Ihnen ganz deutlich sagen, die Frage der Menschenwürde eines Kindes, die Frage der Durchsetzung demokratischer Rechte im Internet, der können Sie auf die Dauer nicht entgehen, die werden wir gemeinsam lösen müssen. Und dann, mit solchen Aktionen, wie wir es heute gesehen haben, und dem Schrei nach Zensur, ja, das ist nicht persönlich, sondern die anderen, und das Geschrei nach Zensur, mit solchen Diskussionen dann, einen berechtigten Kampf, den wir gemeinsam führen sollten, gegen die Pädophilen im Internet, die damit Geschäfte machen. Ich meine, sie lassen sich ja zum Teil instrumentalisieren durch diejenigen, die da Geschäfte machen. Das würde ich mir von Ihnen wünschen. Trotzdem würde ich Ihnen heute mein Kompliment versprechen, Ihnen persönlich, das viele andere erlebt, dass Sie sehr geduldig, strukturiert und organisiert hier ganz klar Ihre Meinung vorgebracht haben. Das finde ich klasse. Ich finde, das ist jetzt mal ein genau die Frage, die ich ebenso wichtig finde, wenn wir uns darüber unterhalten, über viel gesprochen über junge Menschen. Ich habe viel gesprochen über den Schutz von Kindern. Und vielleicht habe ich vergessen, mit der Diskussion, die Ihnen zu sagen ist, meine Damen und Herren, das Gesetz ist verabschiedet. Die Sperren werden kommen. Man ist es doch gut, miteinander zu lernen, auch wenn Sie gerade die technische Expertise haben, dass es ausschließlich aber mit Sicherheit für kinderpornografische Seiten diese Sperren im Land geben wird. Dass wir nicht mehr vom Europarat gefragt werden, warum wir uns drücken davor, unsere Verantwortung zu übernehmen. Wir werden auch gefragt, meine Damen und Herren, nicht nur nach dem, was wir getan haben, sondern wir werden auch gefragt, zu Recht, nach dem, was man nicht getan hat, wo man Verantwortung auf den Weg gegangen ist, wo es ungemütlich wird, wo es stürmisch wird. Und in diesem Punkt bin ich der Meinung, die Diskussion müssen wir führen. Die Sperren sind als Gesetz verabschiedet, sie werden können kommen. Und es ist eine Diskussion, eine Büchse der Pandora, die in der Internet-Community geöffnet ist, von der ich mir wünsche, dass wir auf Dauer die Diskussion dahin entfalten, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass das Internet ein anderer Raum ist, als die virtuelle Welt. Ein anderer Raum als ein realer Welt. Nein, es gelten dort genau dieselben Werte, es gelten dort genau dieselben Regeln, die wir uns als Menschen leben, gerade in demokratischen Gesellschaften. Und dieses muss miteinander transparent, nicht nur durchdiskutiert, sondern auch durchgeführt. Die Frage von Verantwortung. Bin ich bei einer ganz, ganz anderen Gruppe. Einmal umschalten. Weg von den Piraten und dem Internet, ja. Weg von den technischen Diskussionen, aber nicht weg von der emotionalen Seite, dass man kämpft darum, dass Kinder ihren Platz in dieser Gesellschaft haben. Das erklärt sich. Ich merke, ich komme mal wieder mal zurück, aber ich gehe jetzt auch ein anderes Thema. Wenn ich gerade nicht genauso spannend finde, wenn wir darüber sprechen, welche Potenziale in diesem Land, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten wir eigentlich beflügeln müssen. Ihr seid ja ganz herzlich willkommen. Wir eigentlich wieder beflügeln müssen in diesem Land. Und damit, meine Damen und Herren, sehe wirklich ganz, ganz viele, die hier im Raum sind, nämlich die Frage nach den älteren Menschen. Ja, wir haben mehr Ältere als je zuvor. Ich weiß doch, dass die Zeitung mit den großen Buchstaben gebracht hat. Alten beugen die Jungen aus. Was für eine zerstörerische Diskussion. Ja, wir haben mehr ältere Menschen. Aber meine Damen und Herren, Sie sind noch nie so geblickt, so fit gewesen und hatten noch nie so viel Lebenszeit, die Sie übrigens auch bereit sind, für andere einzusetzen. Das ist etwas, worüber wir diskutieren sollten. Das ist das neue Lebensalter, das wir zeigen sollten. Gerade beim Thema Wirtschaft, da setzen wir immer wieder auf. Wir haben eigentlich in der Wirtschaft ein Bild, naja, spätestens ab 50 Jahre alt und alt. Das ist natürlich durch das Thema hoher Ruhestand auch jahrelang definiert worden in diesem Land. Ab 40 lohnt sich nicht mehr zu investieren. Wenn Sie sich die Fortbildungsberichte anschauen, dann sehen Sie, zwischen 35 und 45 investiert dieser Staat ordentlich, danach nicht mehr. Und deshalb kann ich im ersten Punkt gerade, was die Potenziale der Menschen angeht, was die Fähigkeiten angeht, nur sagen, Wirtschaft, wach auf! Es gilt nach wie vor auch in der Wirtschaft, dass alte Prinzip neuen Wesen kehren gut. Ja, aber die Alten wissen, wo der Dreck liegt. Und diese Zusammenhänge, das ist ein Ziel.
Während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Die Frau kann die Leiche abholen.
Dass sich in einem Personalrat, der nur aus einer einzigen Person besteht, die Trennung nach Geschlechtern entspricht. Jetzt ist es scheiße. Meine Damen und Herren, es ist viel zu spät. Wir haben beispielsweise in der vergangenen Legislatur, es gibt viel zu tun in den nächsten Jahren, auszukommen aus einer Wirtschaftskrise, in der wir uns, so will ich vielleicht mal sagen, bisher wacker geschlagen haben. Wir sind relativ stabil reingegangen. Das ist ein Vorteil. Wir werden Zeit brauchen, um wieder rauszukommen. Das heißt, das Niveau zu erreichen, das wir vor Beginn der Wirtschaftskrise noch hatten. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns drei Dinge vor Augen halten. Nämlich erstens, bei allem, was wir tun, es kommt auf die Menschen in diesem Land an. Und deshalb können wir es uns nicht leisten, Kinder nicht zu schützen und Kinder nicht von Anfang an zu fördern. Weder ethisch noch ökonomisch. Wir können es uns auch nicht leisten, die Fähigkeiten, Qualifikation und die Erfahrung von Frauen und von älteren Menschen weiterhin brach liegen zu lassen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wir können es uns nicht leisten, gesellschaftliche Wirklichkeiten zu ignorieren, also Veränderungen in dieser Welt. Aber was wir tun, können wir immer wieder darauf bestehen, dass die Dinge, die uns wichtig sind, vor allem das Thema Freiheit, aber nicht grenzenlos, sondern Freiheit in Verantwortung, dass das Thema unseres Landes in Zukunft mit ganz großer Bestimmtheit bleiben wird, meine Damen. Der Countdown läuft. In 28 Tagen sind Wahlen, in 4 Wochen. Das Wichtigste ist, sagen Sie allen um sich herum, gehen Sie zur Wahl. Wenn man die Bilder im Iran gesehen hat, wenn man die Bilder in Afghanistan gesehen hat, wenn man gehört hat in Afghanistan, dass diejenigen, die bei der Wahl den Finger, um zu dokumentieren, dass sie wählen gegangen sind, die Tinte getunkt haben, die danach am Finger war, dass die Drohung hatten von den Taliban, euch wird der Finger abgehackt, wenn wir euch erwischen, mit Tinte an den Finger. Dann ahnt man, was für ein kostbares Gut es ist, wenn es möglich ist, eine Wahl zu haben, zur Wahl zu gehen und seine
Stimme. Da sind sogar mehr Leute zur
Wahl. Deshalb, meine Damen und Herren, gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie Ihre Familien mit, Ihre Bekannten, Ihre Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, reden Sie darüber, dass wir auch unsere Stimme erheben, um zu sagen, wer in Zukunft unser Land ist. Sie haben in 4 Wochen sogar eine doppelte Wahl. Sie haben die Möglichkeit, in 4 Wochen sowohl Barbara Hausmeister als auch Ulrich Schröder, als auch Peter Harry Carstensen und vor allen Dingen unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel wiederzugeben. Vielen Dank.
Das nämlich auch als Tondokument.
Ja, ich, solange es nicht freigegeben wird, möchte ich nicht stören. Geht es nicht? Ist es nicht dein Fragen?
Enorm, welche Pensum sie momentan abhalten. Jeder, der gestern Abend
Akquise über Kopfhörer vom Fernsehlag hat Frau von der Leyen gesehen, gestern noch bei einer sehr, sehr harten Diskussion, mit sich den Fragen von vielen, vielen Zuschauern gestellt haben. Heute waren wir den ganzen Tag unterwegs, wo hat sie das gesagt?
Ich wusste,
heute,
ich habe was verpasst.
Sind sie heute Abend hier, als wenn sie also den ganzen Tag nicht ausruhen konnten. Das ist bewundernswert. Wir verabschieden sie natürlich nicht ohne ein Geschenk. Das ist schwierig. Aber jeder weiß, dass sie, ich weiß erst recht, weil ich schon die Erfahrung hatte, mit ihnen gemeinsam frühstückt und ihr weiß, dass sie besonders gesund frühstücken. Ansonsten würden sie die Kenntnis überhaupt nicht durchhalten. Und das finde ich nicht gut, dass sie hier in Kreis-Pinnenberg eine Firma haben, ein Unternehmen haben, die besonders darauf großen Wert legen und die Bevölkerung mit ihnen gesunden Nahrungsmitteln versorgen. Das ist okay, das können sie.
Entschuldigen Sie mein schlechtes Gedächtnis, aber was für die Kopfhörer. bin Landtagskandidatin für diesen Wahlkreis.
Na, dann wünsche ich Ihnen doch viel Glück. Oder Sie werden Sie endlich, wissen Sie endlich, weil von der Land wollte damit leider nicht so raus, weil welche Länder diesen Schmutz und Schmutz noch dürfen.
Bitte? Nee, das weiß ich jetzt auch.
Ja, leider. Aber Sie werden die Anschlüsse von der Schutzpolitik für unsere lieben von der Land fortsetzen.
Dann werde ich die Kinder auf jeden Fall gut tun. Ja, das wünsche ich, weil ich weil es eben genauso ist, was ich sagte. Ich kann nicht beim Internet kein rechtsfreier Raum sein.
Ja, das ist wenn Sie auch dafür sorgen, dass falls das Ding aus irgendeinem Grund mal in die Grund geraten soll, wie diese Sperre oder wie das Ding heißt, also wenn Sie das trotzdem Kraft dafür
einsetzen, dass Sie das... Ich werde mich mit allem, was mir zur Verfügung steht, einsetzen, was ich tun kann. Es ist ja nicht keine Landesgesetzgebung, aber ich werde alles dafür tun, um dieses Gesetz zu werben und ja, also mich dafür einsetzen, dass das nicht weiter passieren kann.
Ja, danke.
Ich habe selber vier Kinder.
Ich
kann die Argumentation auch gar nicht nachvollziehen, dass man die Erlaubnis haben möchte, dass alle da gucken können. Also ich bin wirklich offen für alle Diskussionen, für alle Argumente, aber dafür sind sie überhaupt gar nicht. Ich gebe Ihnen mal meinen Flyer mit. Da steht alles drin, was
ich brauche. Entschuldigen Sie, tut mir leid. Ich werde Ihnen dann den Mitschnitt schicken.
Produkte, die erschaffen,
Deutschstoß?
Nein, die Stimme kenne ich doch.
Alles aufkommt. So, Moment.
Ja, aber alle haben es gedacht. Ja.